Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge direkt vom Green Tech Festival 2024 in Berlin. Mein Name ist Frank Kübler, ich bin der Gründer und CEO der LEADER AG und wir sind hier auf dem Stand der E.ON anlässlich des Next Themendialogs Powered by Dres und Sommer. Und ich freue mich auf eine spannende Live-Diskussion zum Thema der Mensch als Treiber der Energiewende. Ich begrüße mit mir hier auf dem Podium zum einen Daniel Schmidt, Director Special Ground Handling beim Flughafen Stuttgart, der über 100 Mitarbeitende direkt führt. Er ist ein Enthusiast der modernen Luftfahrt und beschäftigt sich mit der Klimaneutralität des Flughafens zum einen, dem Einsatz von Wasserstoff und anderen innovativen Themen wie Robotik und Gamification. Herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz herzlich Matthias Ruxer. Er ist Energiewendenpionier, wenn ich das so sagen darf, der bereits in den späten 1990ern dieses Thema aufgegriffen hat und seitdem leidenschaftlich voranbringt. Er hat in mehreren Thinktanks mitgearbeitet und berät das Thema Energiewende, wo es immer nur geht, jetzt bei seinem aktuellen Arbeitgeber, der Transnet BW, hat er unter anderem eine App mitentwickelt, die Strom gedacht, die allen Menschen die Möglichkeit geben, positiv auf die Stromstabilität der Netze einzuwirken. Sehr interessant, habe ich mir auch schon geladen und bin sehr gespannt. Herzlich willkommen. Meine erste Frage an Daniel. Was meint ihr denn genau, wenn ihr von einem klimaneutralen Flughafen spricht? Ist denn das überhaupt möglich?
Ja, das Ziel ist ganz klar. Wir wollen bis 2040 klimaneutral werden am Standort. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wir als Unternehmen müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen im Wesentlichen unsere Gebäude energieeffizienter gestalten. Wir müssen unsere Abläufe effizienter gestalten. Wir müssen aktuelle Technologien nutzen und dabei natürlich unsere Vielzahl an Mitarbeitern auch mitnehmen, die das Ganze tragen sollen. Die Mitarbeitenden nutzen die Geräte, arbeiten in den Gebäuden, stellen unsere ganzen Abläufe sicher. Und das ist eine der zentralen Herausforderungen definitiv. Dieses Ziel 2040 ist im Einklang mit den Zielen des Landes Baden-Württemberg, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt das schaffen. Und wir haben verschiedene Schritte zwischendrin. Und ein großes Projekt war eben die und ist immer noch die Elektrifizierung auch unserer Ground Operations Flotte, was auch in meinem Ressort sozusagen liegt. Wir haben mit 600 Mitarbeitenden einen sehr großen Bereich, der die ganze Gepäck- und Passagierlogistik am Flughafen sicherstellt und in dem Zuge eben auch einen sehr großen Fahrzeugpark und Fuhrpark. Verschiedenes, auch schweres Equipment, das eben darauf angewiesen ist, auch zuverlässig zu sein, betriebssicher zu sein und auch sehr gut handelbar zu sein für die Mitarbeitenden. Und das sind auch die Herausforderungen für das Thema Elektrifizierung. Und da sind wir schon seit sehr vielen Jahren aktiv dabei. Das ist schon sogar 1991 hatten wir das erste Hybridgerät aus einem ganz anderen Hintergrund. Und zwar war das ein Gepäckschlepper. Und der durfte eben auch aus Arbeitssicherheitsgründen keinen Verbrennermotor haben, wenn der im Gebäude fährt. Ne? Also muss man sich vorstellen, im Keller des Flughafens, die Gepäckförderanlage, dort wird das Gepäck, wenn sie als Passagier ankommen, quasi reingefahren wird, ausgeladen wird und dann auf den Gepäckbändern hoffentlich pünktlich erscheint. In dem Zuge wurde immer beim Reinfahren quasi auf Elektrobetrieb umgeschalten durch den Fahrer. Das war das erste Hybridfahrzeug. Und dann hat man um das Jahr 2011 herum beschlossen, dass man bis 2030 die gesamte Flotte elektrifiziert. Und das sind über 300 Fahrzeuge bei uns, die in dem Zuge elektrifiziert werden müssen. Und nach aktuellem Stand schaffen wir das auch. Die Technologie hat sich extrem entwickelt. Und wir hatten die Herausforderung, das eben auch an den Mitarbeiter zu kriegen, dass derjenige, der dieses Gerät fährt, das auch ein Vertrauen da drin hat, das gerne tut, die Entwicklung, die Innovation nicht blockiert. Das war eine der großen Herausforderungen in dem Zuge. Matthias, du bist ja ein Urgestein der Energiewende. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du schon Ende der 90er Jahre mit dem Thema begonnen hast, in verschiedenen
Thinktanks dafür gearbeitet, energieberatend unterwegs zu sein und neue Wege und Möglichkeiten zu finden, um das Thema voranzubringen, also ein echtes Herzensthema, jetzt in Funktion für die Kommunikation von Transnet BW. Erzähl mal, was ist eure Mission? Letztendlich seid ihr ja für Energietrassen zuständig oder für die Zurverfügungstellung des Stroms. Was ist eure Mission insgesamt und was ist deine Aufgabe?
Ja, vielen Dank. Ein Urgestein, aber eben kein Dinosaurier. Das sind nämlich die anderen. Insofern vielen Dank für die Einladung. Unser Motto ist ja heute der Mensch als Treiber der Energiewende. Und das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Aspekt. Wir merken im Moment, die Energiewende, die Transformation insgesamt steht unter Beschuss von unterschiedlichen Richtungen. Und es ist deshalb ganz wichtig, auch den Menschen im Fokus zu haben bei der Energiewende. Viele Menschen verstehen auch nicht, wo sie jetzt hin sollen, was das Thema Mobilität angeht. Wir haben es gerade gehört beim Fliegen, die Fliegscham spricht man, sagt man. Für uns als Übertragungsnetzbetreiber ist eines ganz, ganz relevant. Wir als Übertragungsnetzbetreiber sind ein Treiber der Energiewende. Wir stehen voll und ganz zur Energiewende, vorbehaltlos. Die Energiewende ist notwendig, wir brauchen sie, sie wurde viel zu lange verzögert und wir sind sehr froh, dass seit ungefähr 2 Jahren es jetzt wirklich vorangeht. Wir merken das selber bei uns, wenn es um die Genehmigung geht, wenn es um den Bürokratieabbau geht, da hat sich viel getan politisch in den letzten 2 Jahren. Trotzdem möchte ich aber auch die Menschen uns als Konsumenten nicht aus der Verantwortung entlassen. Am Ende des Tages müssen wir ein Teil der Energiewende sein, jeder von uns, also nicht die anderen. Ich bin ein Teil der Energiewende. Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Jeden Tag, mit jeder Konsumentscheidung. Wenn wir da hinkommen, dieses Bewusstsein, dann haben wir schon viel gewonnen. Was heißt das aber jetzt für uns als Übertragungsnetzbetreiber? Unsere Kunden sind nicht die Bevölkerung. Warum interessieren uns also die Menschen, wenn man jetzt mal so salopp fragen würde? Die interessieren uns natürlich schon. Weil wir stellen die Energieversorgung in Baden-Württemberg sicher. Wir sichern die Energieversorgung von 11 Millionen Menschen. Und weil viele Menschen gar nicht wissen, wie sie Teil der Energiewende werden können, nehmen wir zum Beispiel mal einen Mieter. Der kann sich keine PV-Anlage aufs Dach schrauben. Der hat vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich ein elektrisches Auto zu leisten. Aber trotzdem möchte er oder sie etwas tun, möchte Teil der Energiewende werden. Und deswegen haben wir für Baden-Württemberg, das ist unser Regelgebiet, wo wir zuständig sind, eine App entwickelt. Wir nennen sie Stromgedacht. Unser Slogan am Anfang hieß heute schon an Stromgedacht. Warum? Weil Strom natürlich immer verfügbar ist. Aber die Herausforderung ist im Moment, dass aufgrund der Energiewende wir sehr viel erneuerbare Energien in Norddeutschland ausbauen. Wir aber die Industriezentren in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und in Bayern haben. Und das heißt, wir haben ganz oft die Situation, dass sehr viel Wind in Norddeutschland weht, der aber physisch nicht in die Verbrauchszentren transportiert werden kann. Man spricht dann von einem Netzengpass. Und dieses Netzengpassmanagement kostet sehr viel Geld. Das hat letztes Jahr allein über 3 Milliarden Euro gekostet. Das Jahr davor waren sogar 4 Milliarden Euro. Dieses Geld ist weg. Das ist verloren. Das heißt, wir überlegen uns, wie können wir zum Beispiel dieses Netzengpassmanagement, dieses Redispatch nennt man es auch in der Fachsprache, wie können wir es reduzieren? Stromgedacht, unsere App, bildet den Netzstatus in Baden-Württemberg ab. Das heißt, 24 Stunden am Tag zeigen wir transparent in der App den Netzstatus in Baden-Württemberg. Haben wir Netzengpässe, ja oder nein? Haben wir ausreichend zum Beispiel Strom aus erneuerbaren Energien? Wir arbeiten mit einem ganz simplen Farbschema. Wir haben grün, das ist der Normalzustand. Wir haben orange, da sagen wir, Achtung, Netzengpass ist möglich. Und wir haben supergrün seit letztem Jahr. Supergrün bedeutet, und das ist quasi ein Erfolg der Energiewende, supergrün bedeutet, wir haben in Baden-Württemberg überwiegend Strom aus erneuerbaren Energien. Und das heißt, in diesen Phasen ergibt es extrem viel Sinn, planbare Verbräuche, in der Fachsprache sprechen wir von Lasten, planbare Lasten in diese Phasen zu schieben. Was sind verschiebbare oder planbare Verbräuche? Waschmaschine, Trockner. Wenn ich ein E-Auto habe zu Hause, wann lade ich mein E-Auto? Wenn ich eine Wärmepumpe habe, die muss nicht 24 Stunden laufen. Also das heißt, wir sagen mit der App, Achtung, es droht ein Netzengpass, bitte von 14 bis 16 Uhr eure planbaren Verbräuche jetzt aus dieser Phase heraus nehmen. Oder wenn wir supergrün haben, sagen wir, jetzt bitte die Wärmepumpe anmachen, jetzt die Waschmaschine anmachen, jetzt den Trockner anmachen, weil jetzt haben wir ganz viel Strom aus erneuerbaren Energien.
Sehr interessant, und es ist ja ein wunderbares Beispiel, wie man also mitgestalten, Teilhabe aktiv an dem Thema mitgestalten umsetzen kann, auf eine ganz einfache Art. Ich kenne es auch von allen Verwandten und Bekannten, die sich eine Photovoltaik aufs Dach gemacht haben. Da ist immer jetzt das Gespräch, was läuft gerade wie viel ist schon geladen. Eine ganz andere Sensibilität, die Freude macht, und das ist ja ein wunderbares Thema, ist ja auch bei euch im Flughafen. Ich habe gehört, dass es sogar mit Gamification und Robotik da arbeitet, um das Thema voranzubringen. Was gibt's denn da für Beispiele? Was macht ihr alles, damit ihr die Mitarbeitenden und vielleicht auch die Kunden in diese Prozesse mit reinbezieht?
Ja, das ist extrem wichtig. Eine Frage hätte ich gerne davor. Das ist auch für Unternehmen natürlich interessant, die App, ne? Wenn ich größere Fuhrparks habe, so wie unsere, dann kann ich ja auch gucken, wann das perfekte
vielleicht dann. Aber ja, dazu habe ich noch ganz viele Informationen.
Okay, sehr gut. Bin ich sehr gespannt auf den weiteren Austausch. Sehr gut, ja. Ja, also das ist extrem wichtig, die Leute dort mit einzubinden, wie gesagt. Mit den Passagieren machen wir jetzt eher wenig. Uns beschäftigen in erster Linie erstmal unsere 600 Mitarbeitenden, wie wir die eingebunden kriegen. Und für die war es extrem wichtig, gerade zu Beginn von diesen Neuerungen mit Elektrifizierung etc., dass man sie sehr eng an die Hand nimmt, dass man ihnen die Angst nimmt, wenn neue Technologie da ist. Beispielsweise die Busse hatten wir umgestellt auf Elektrobusse. Ja, da gibt's einen neuen Prozess, man muss den Bus einstecken. Es gab panische Angst, dass die Leute in der Frühschicht morgens um 5 einfach losfahren und den Stecker mit rausreißen, solche Themen. Das ist Gott sei Dank nur ein paar Mal passiert tatsächlich. Aber das ist auch ein Schulungsthema. Man muss die Leute an die Hand nehmen und man muss ihnen das erklären, wann müsst ihr laden. Ihr könnt es eigentlich nicht vergessen, ihr habt eine Optik, ihr habt ein Display etc. Ihr seht, wann eine Aktion notwendig ist. Wir haben Pausen, wir haben Off-Peak-Phasen, das reicht locker, wenn man dort lädt. Und ja, wir haben die Ladepunkte in der Nähe des Raucherbereichs angebracht. Das ist für die Mitarbeiter möglichst kurze Wege sind und dass es einfach ist. Es sind ganz simple Sachen, die es den Leuten dann doch einfacher machen und die Prozesse irgendwie möglichst schlank dann gelingen lässt. Und für dieses an die Hand nehmen, für das enge Begleiten dieser Prozesse, ist es extrem wichtig, dass eben alle eingebunden sind, auch in der Betriebsleitung, in der operativen Leitung, dass es keine Gegner gibt, dass es eine hohe Akzeptanz gibt für sowas, dass man es vermittelt. Und die galanteste Variante ist eigentlich, dass man es mit Prozessverbesserungen und Technologieverbesserungen kombiniert. Sprich, der neue Bus ist natürlich auch viel, der elektrische Bus ist natürlich auch viel moderner als der alte alte Dieselbus. Er hat einen größeren Monitor, hat eine größere Rückfahrkamera, er hat bequemere Sitze. Alles sind Kleinigkeiten, das kann man dann relativ gut kombinieren. Das macht Sinn. Und durch die Begleitung haben wir es auch geschafft, so dieses zwei Drittel haben wir in der Regel Traditionalisten sozusagen, die eher an der alten Technologie hängen, dann umzustimmen, und dann merkt man relativ schnell, dass es dann auch überhaupt kein Thema mehr ist, und heute würde kein Mensch mehr nach einem Dieselbus fragen, weil die natürlich auch viel ruckeliger fahren etc. Also das ist wirklich eine Frage der Übergangsphase, und die muss man einfach ganz eng begleiten.
Ich glaube, das war jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, den du zum Schluss nochmal angesprochen hast, dass das nicht nur eine Veränderung ist, sondern eine Verbesserung. Also dass ich konkret zwar was verändert von meiner Handhabung, ich aber auch immer einen Vorteil mit dazu bekommen, nämlich schöner, cooler, einfach mehr Freude damit habe. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir insgesamt in diesem Thema mit berücksichtigen können. Und da wird mich nochmal interessieren, ich habe natürlich die App auch sofort runtergeladen, weil ich einen großen Teil meines Lebens auch in Baden-Württemberg lebe und daher die nutzen kann. Habt ihr zum einen Informationen, wie viele Menschen das nutzen, und könnt ihr auch schon sagen, was dadurch Positives entstanden ist, und habe ich am Ende als Nutzer auch irgendwie was Positives, was ich selber für mich dann verbuchen kann?
Ja, vielen Dank. Bevor ich diese sehr interessanten und wichtigen Fragen beantworte, würde ich gerne auf Daniel eingehen. Zum einen der eine Punkt, den du gesagt hast, die Menschen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Das ist bei uns natürlich auch der Fall. Wir sind ein Energiewendeunternehmen, aber wenn ich zum Beispiel bei uns das Onboarding mache und unser Team vorstelle, dann sage ich zum Beispiel den neuen Kolleginnen und Kollegen immer, ihr seid ein Teil der Energiewende. Seid stolz auf das, was ihr tut. Und im Grunde ist es egal, was sie tun, ob sie Monteur sind, Ingenieur oder wie ich, ein Kommunikator. Dieses Selbstverständnis, dieses Mindset, ich bin ein Teil der Energiewende, das ist ganz wichtig. Das ist das, was du ja auch gesagt hast. Ne? Die Menschen müssen auch bei uns im Unternehmen davon überzeugt sein und dahinterstehen. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, wir haben ein Corporate Influencer Programm, wir sagen, ne, Baden-Württemberg hat 11 Millionen Menschen, wir sagen, wir für 11 Millionen. Das ist unser Selbstverständnis. Wir arbeiten für die 11 Millionen Menschen in Baden-Württemberg. Jetzt aber nochmal zurück zur Stromgedacht-App. Auch hier nochmal ein kleiner Schlenker zu Daniel. Wir haben neben Endverbrauchern, die die App nutzen, für zum Beispiel ihr Stromverhalten oder ihr Verbrauchsverhalten anzupassen, auch eine API, eine Datenschnittstelle, eine offene. Und das heißt, mit dieser Datenschnittstelle kann man das Stromgedacht-Signal automatisch einbinden in zum Beispiel planbare Verbräuche. Wir haben jetzt gerade diese Woche unser erstes Industrie-Kooperationsprojekt bekannt gegeben mit Mercedes-Benz. Natürlich einer der Premium-Industrieunternehmen in Baden-Württemberg. Am Standort in Sindelfingen hat Mercedes-Benz für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefähr 800 Ladepunkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 140 von diesen Ladepunkten wurden jetzt an die Stromgedacht-App API angeschlossen. Und das heißt automatisiert, ohne dass der Komfort in irgendeiner Weise Einbußen hatte, waren in Orangephasen, orange bedeutet Achtung Netzengpass, wurden Lasten verschoben. Also statt 22 kW Ladeleistung gab es nur noch 7 kW in dieser Zeit, in diesen 2 Stunden der Orangephase. Und das heißt, wir konnten jetzt erstmals messen, wie viel Lastverschiebung wir hatten. Das ist ein Riesenerfolg für uns. Die Mengen waren gering. Es ging uns aber wirklich um das Proof of Concept, die Machbarkeit. Jetzt aber zurück zur eigentlichen Frage. Ja. Was kann man tun als Baden-Württemberger? Was ist wirklich dann auch das Add-on, wenn man so will, für die App? Ja, sie ist erstens sehr einfach. Sie ist sehr, sehr einfach in der Logik durch das Farbschema. Also im Moment haben wir eine Situation, dass wir, wenn wir eine Orange- oder auch eine Supergrünphase auslösen, können wir nicht messen, wie viel Lastverschiebungen wir haben. Also das heißt, die Mengen sind im Moment noch sehr gering. Wir brauchen eine bestimmte Schwelle an Lastverschiebung, dass wir das auch wirklich bei uns in der Hauptschaltleitung nachweisen können. Deswegen sind für uns die Industriekooperationen so wichtig. Im Moment ist auch der finanzielle Effekt noch nicht für uns absehbar. Also das heißt, natürlich ist das Ziel, dass wir über die App, und wir haben, das war ja auch eine Frage, wie viele User haben wir? Wir haben inzwischen über 280.000 User. Über 280.000 Menschen haben die App heruntergeladen und nutzen sie. Wir haben aber für die User noch kein finanzielles Benefit. Das müssen wir ganz offen sagen. Das hat aber auch mit der Regulatorik in Deutschland zu tun. Das heißt, wenn wir zum Beispiel perspektivisch mehr und mehr User haben, wenn wir auch zum Beispiel Industriepartner haben, die Lasten verschieben und wir dadurch weniger Netzengpassmanagement machen müssen und damit perspektivisch Kosten sparen, können wir diese Kosten nicht ausschütten. Also das heißt, wir können Verbraucherinnen und Verbraucher, Industriekooperationspartner nicht beteiligen. Das ist im Moment die Regulatorik, die uns daran hindert. Unsere Nachbarländer sind teilweise schon weiter. In Großbritannien oder auch in den Niederlanden gibt es diese Kleinstflexibilitäten natürlich auch. Also man redet von Flexibilität und Kleinstflexibilität. Und dort werden die Kunden und die Kundinnen bereits finanziell beteiligt. Also das heißt, wenn zum Beispiel in Großbritannien ein E-Autofahrer seine E-Batterie für Flexibilität zur Verfügung stellt, profitiert er finanziell davon. Das ist bei uns in Deutschland nicht möglich. Da wollen wir aber hin. Und das heißt, der Regulator, und wir sind auch im Gespräch mit dem Regulator, weiß das. Aber das ist natürlich dann Sache der Politik und der Regulatorik. Da mischen wir uns nicht ein. Aber das ist natürlich auch wirklich das Ziel, das wir haben. Nämlich, wir wollen wegkommen von diesen immensen hohen Kosten des Netzengpassmanagements. Ich habe die Zahlen genannt. Letztes Jahr über 3 Milliarden Euro. Das Jahr davor, weil die Energiepreise so hoch waren, sogar über 4 Milliarden Euro. Wir verschwenden 3 Milliarden Euro im Jahr, weil wir Netzengpässe haben. Und deswegen müssen wir als Übertragungsnetzbetreiber auch unsere Übertragungsnetze schnellstmöglich ausbauen, um diese Netzengpässe zu beseitigen. Aber deswegen machen wir auch eben genau solche Dinge wie die Stromgedacht-App, um auch in kleinen Schritten diesen Weg der Energiewende voranzutreiben.
Ja, und ich glaube, der Aspekt, dass ich einfach einen Teil beigetragen habe, mal unabhängig, dass ich jetzt irgendwie auch monetär entlohnt werde, ist ja, glaube ich, das Wichtigste, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich handlungsfähig bin in dem Thema und nicht einfach außerhalb des Systems bin. Das ist wahrscheinlich ein ganz großes Thema. Ich würde an die Antwort, die du vielleicht gerne noch geben würdest, und auch würde ich gerne so einen kleinen Separator noch mit reinbringen, bevor wir dann weitergehen. Ich habe auch noch das Thema Wasserstoff mit auf der Agenda. Da habe ich in LinkedIn gesehen, dass da ja was am Flughafen angekommen ist, zumindest mal in der Simulation. Aber mal vielleicht als kleiner Separator die Frage an euch, was ist denn so aus eurer Beobachtung so ein klassischer Mythos zum Thema Energiewende? Also was ist, wo man sagt, das geistert immer noch in den Köpfen bei vielen von uns rum, wo uns wahrscheinlich hindert, dieses Thema aktiver anzugehen, ist aber totaler Quatsch. Also so wie früher eben Weißwurstessen ab 11 Uhr nicht möglich, was ja nur wegen dem Kühlen nicht möglich war, ne, weil man keine Kühlmöglichkeit hat und so. Geistert er bestimmt auch für die Energiewende das eine oder andere noch in den Köpfen rum. Welchen Mythos sollten wir denn so als kleinen Separator mal ganz schnell aus unseren Köpfen verbannen? Daniel.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, viele haben da einfach auch Angst davor, weil man glaubt, es ist ein riesiger Aufwand und es wird alles schlechter dadurch. Und ich glaube, das ist völlig falsch. Ich glaube, die Welt verändert sich und man verändert sich mit. Und ich hatte es ja vorher schon angedeutet, oftmals kommen auch sehr, sehr große Verbesserungen dadurch mit in die Prozesse. Man hat die Chance, Dinge zu erneuern, neu zu denken. Man setzt alles nochmal auf den Prüfstand, man guckt sich Prozesse an, man kriegt ganz neue Technologien, wie unsere beispielsweise elektrifizierte Flotte, die einfach auch viel, viel wartungsärmer ist als diese alten Dieselkisten sozusagen. Das hatte man vorher gar nicht wirklich auf den Prüfstand gestellt. Und durch das Thema Energiewende und Nachhaltigkeit bei uns jetzt im größeren Sinne, kommt man in diese Erneuerung und lernt neue Sachen. Es gibt ganz neue Innovationsmöglichkeiten. Ich glaube, das wird absolut unterschätzt.
Und aus deiner Sicht?
Also ein Mythos ist ganz sicherlich, wir haben ja seit der Liberalisierung auch die Möglichkeit, als Privatkunde einen 100% Ökostromtarif abzuschließen. Und ein Mythos ist, dass dieser 100% Ökostrom bei mir aus der Steckdose kommen muss. Das tut er nicht. Denn natürlich kommt bei mir aus der Steckdose der Strom, der physisch am nächsten produziert wurde. Es kommt aber auf die Bilanz an. Also das heißt, wenn ich einen 100% Ökostromtarif habe, weiß ich, dass irgendwo diese 100% auch eingespeist werden. Also das heißt, es geht hier um die Bilanz. Also das ist ein Mythos, wo man sicherlich mal aufklären sollte. Nämlich, wer garantiert mir, dass der Ökostrom wirklich bei mir ankommt? Darauf kommt es eben nicht an. Das ist ein Mythos. Ein weiterer ist vielleicht, dass... Und da komme ich jetzt zurück auf die lange Zeit, in der ich schon in der Energiewirtschaft unterwegs bin. Der Mythos vor 20, 25 Jahren, das wird ja niemals funktionieren mit den erneuerbaren Energien. Gerade heute kam eine Nachricht von EnBW, ein neuer Windpark wird in der Nordsee gebaut. Da bauen die jetzt einen Windpark mit 960 Megawatt. Das ist quasi ein Kohlekraftwerk. Also das heißt, ein Windpark so groß von der Kapazität her wie ein Kohlekraftwerk. Und das Ganze kostet... Ich glaube, es waren 2 Milliarden Euro. Sie kriegen kein Kohlekraftwerk für 2 Milliarden Euro. Ja, natürlich weht der Wind nicht 24 Stunden am Tag, aber es ist in der Nordsee, es ist also mit einer hohen Auslastung. Also das heißt, die erneuerbaren Energien, ja, sie sind teilweise nicht grundlastfähig, und ja, wir brauchen mehr erneuerbaren Energienkapazitäten, als wir wirklich Bedarf haben, aufgrund eben der klimatischen Bedingungen oder der Wetterverhältnisse, aber die Energiewende und die Dekarbonisierung funktioniert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Menschen auch wirklich diese Message gibt. Alles, was wir tun, ergibt Sinn und es funktioniert.
Das ist vielleicht ein guter Übergang zum Thema Wasserstoff, weil Wasserstoff, wenn ich das richtig verstanden habe, einerseits ja gerade auch im Bereich von Schwerlast ein großes Thema sein kann und auch als Speicher für überschüssige Kapazitäten, eben dann, wenn besonders viel Wind da ist, wieder zum Rückgewinnen, wenn der Wind eben nicht da ist. Und jetzt habe ich eben gelesen, dass es bei euch am Flughafen auch ein großes Thema ist. Was genau macht ihr da momentan und was sind die Visionen zum Thema 2050, so habe ich es ja gelesen, was davon dann umgesetzt werden soll?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema, weil es einen sehr großen Impact hat auf unser Geschäft. Wir müssen uns, ich glaube, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass der Luftverkehr im Moment noch sehr schmutzig ist, ja. Also wir haben eine Klimawirkung dadurch, wir haben sehr hohe Emissionen. Jetzt weniger, ich hatte ja über STR Zero, also über unsere eigenen Hausaufgaben gesprochen, aber der Großteil der Emissionen wird natürlich verflogen, also wird durch die Flugzeuge verursacht. Das heißt, diese ganze riesige Fliegerei auf der ganzen Welt, die ein riesen Wachstumsmarkt ist, muss ich überlegen, wie sie eben umweltfreundlicher wird und vor allem klimafreundlicher. Und Stuttgart hat da ein bisschen eine besondere Rolle. Hintergrund ist, man geht davon aus, Stand jetzt, dass bis 2050 der Verkehr auf der Kurzstrecke, vor allem General Aviation, also Businessfliegerei etc., Kleinstfliegerei, Cessnas und so weiter, dass das elektrisch stattfinden kann. Die Mittelstrecke, da legt man eben sehr großen Wert auf den Wasserstoff und Langstrecke womöglich mit Sustainable Aviation Fuels, also so eine Art E-Fuel. Das ist im Moment die Vision und dadurch, dass der Flughafen Stuttgart 70-80% Mittelstrecken- und Kurzstreckenverkehr hat, ist für uns das Thema Wasserstoff möglicherweise ein sehr großes, weil wir da sehr schnell in sehr hohe Mengen kommen, wenn es Flugzeuge gibt, die das vertanken. Also uns interessiert im Wesentlichen jetzt nicht Schwerlastverkehr oder Verkehr auf der Straße, der mit Wasserstoff läuft, sondern eben die Fliegerei. Wir haben das Startup H2Fly, das am Flughafen Stuttgart so ein bisschen seinen Forschungsstandort hat und seine Testflüge dort stattfinden lässt, so dass wir sehr gut Informationen bekommen aus erster Hand. Es ist ein sehr dynamisches Feld, da gibt es sehr wenige Anbieter, die diese Wasserstoffflugzeuge im Moment erforschen auf der Welt. Und wir haben gemerkt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, vor allem wenn es größere Mengen sind, also wir reden da bis zu 100.000 Tonnen Wasserstoff, die da möglicherweise vertankt werden würden pro Jahr am Flughafen Stuttgart, das sind riesige Mengen, hat es einen großen Impact auf die Infrastruktur. Sprich, wir brauchen eine Tankinfrastruktur, wir müssten den geliefert bekommen, wir müssten uns überlegen, in welcher Form wird dieser Wasserstoff benötigt. Für das H2Fly-Flugzeug ist er in verflüssigter Form. Wir sind Stand jetzt einer der wenigen Standorte oder Branchen, die diesen flüssigen Wasserstoff nutzen. Die meisten nutzen ihn gasförmig und diese Verflüssigung hat einen immensen Energieaufwand. Hat eine sehr hohe Abwärme auch, also da kann man dann gefühlt, kann man da halb Stuttgart damit heizen, wenn wir diese Mengen an Wasserstoff verflüssigen würden. Also da gibt's sehr viel zu bedenken und deswegen ist es für uns ein hochspannendes Projekt im Moment. Vor allem, wenn man über Infrastruktur spricht, Pipeline-Anbindung möglicherweise, hat man eine sehr hohe Vorlaufzeit und dann ist dieses Ziel von 2050 gar nicht mehr so weit weg, wenn man das zurückrechnet. Deswegen sind wir da mit den Kollegen sozusagen im NBW-Konzern mit der Terranetz eben im Austausch, die für das Pipeline-Netz auch zuständig sind. Und das treibt uns immens um im Moment, ja, absolut.
Matthias, wir haben im Vorfeld auch gesprochen, dass ihr ja auch viel Kontakt mit der Bevölkerung aufnehmt, weil eure Aufgabe ja ist, die Menschen mit Strom zu versorgen, auch vor allem auch die gewerblichen Kunden. Und um diese Möglichkeit zu schaffen, eben auch entweder Überland- oder Unterlandleitungen notwendig sind, schon lange ja, das ist also mir auch ein Stück weit hinterher. Und es natürlich auch immer ein emotionales Thema für die Menschen ist, die das betrifft. Welche Erfahrungen habt ihr denn da bisher gemacht und was ist aus eurer Sicht hier besonders unterstützend, um diese Menschen auch für diesen Prozess der Energiewende mitzunehmen?
Das ist ein ganz relevanter Punkt, die Menschen mitnehmen. Wir kommunizieren sehr offen, sehr transparent. Wir gehen auch wirklich in die Fläche, wir gehen in die Kommunen, wir gehen aufs Land, informieren die Menschen, machen, wir nennen das Bürgerinformationsmarkt, wir gehen in die Gemeinderäte, wir gehen zu den Gemeinderäten, wir gehen zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Also das heißt, wir kommunizieren sehr offen, sehr transparent. Am Ende des Tages muss man sagen, wir haben einen gesetzlichen Auftrag. unser gesetzlicher Auftrag lautet Energieversorgung. Und das heißt, wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei. Und natürlich können wir, oder ich persönlich habe auch größtes Verständnis für Menschen, die sagen, ich möchte so eine Leitung nicht bei mir im Garten stehen haben, ich möchte die nicht hinterm Haus haben. Das verstehen wir. Und deswegen versuchen wir auch, überall dort, wo es geht, so weit wegzugehen von der Bebauung wie möglich. Interessanterweise gibt es bei uns in Baden-Württemberg, und ich bin mir sicher, das ist auch in anderen Bundesländern so, gibt es Bebauungen unter unseren Leitungen. Warum? Ja, weil die Leitung zuerst da war. Das heißt, die Menschen haben nach dem Krieg oder wann auch immer überhaupt kein Problem damit gehabt, ihre Häuser unter eine Höchstspannungsleitung zu bauen. Das ist aber heute nicht mehr so. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Leitungen ertüchtigen, also das heißt, wir bauen teilweise Leitungen neu, wir ertüchtigen aber auch Leitungen, also das heißt, wir erhöhen die Kapazität. Und das versuchen wir dann aber in der Bestandstrasse. Also das heißt, wir können zwar dann die Leitung nicht auf den gleichen Masten im Zweifel drauf machen, aber wir versuchen zumindest in der gleichen Bestandsleitung zu bleiben. Und dann gehen wir sogar von der Bebauung weg. Also in der Regel, und ich kann es jetzt nicht wirklich mit Prozenten sagen, aber in den meisten Fällen gelingt es uns, dass wir sogar von der Bebauung weggehen. Es gibt natürlich auch Einzelfälle, wo man näher an Bebauung dran geht, und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Menschen nicht erfreut sind. Wir sind aber offen und transparent. Jeder Vorschlag, der uns erreicht im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, wird geprüft. Das glauben uns die Menschen leider manchmal nicht. Ich habe selber erlebt, ich bin auch auf diesen Bürgerinfomärkten unterwegs. Und wenn die Menschen dann eine Aussage beginnen mit, ich bin für die Energiewende, Komma, aber, mir wäre es ja viel lieber, wenn sie sagen würden, ich bin für die Energiewende, Punkt. Aber sie sagen, ich bin für die Energiewende, Komma, aber, bitte nicht in meinem Garten, nicht hinter meinem Haus. Und dieser NIMBY-Effekt auf Englisch, ne, not in my backyard, den haben wir tagtäglich. Ich finde es dann aber schade, wenn wir eine Debattenkultur haben, und das haben wir teilweise bei uns bei den Bürgerinfomärkten, wenn die Menschen uns sagen, das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie das geprüft haben. Das glaube ich Ihnen nicht, dass das die beste Lösung ist. Wir sind die Profis. Und wie gesagt, wir machen das nicht aus Jux und Dollerei. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Hätten wir diesen gesetzlichen Auftrag nicht und hätten wir keinen Strom, dann würde ich mal gerne hören, was die Leute sagen. Also das heißt, wir haben vollstes Verständnis, großes Verständnis, wenn die Menschen sich ärgern, wenn sie diese Leitungen nicht vor der Haustür haben wollen. Andererseits brauchen wir sie. Und jetzt noch ein Punkt, weil du es angesprochen hast. Das Thema Freileitung versus Erdverkabelung. Wir bauen ja auch große Leitungen unter der Erde. Erdverkabelung. Das sind Spannungsleitungen, HGÜ. Gerade jetzt die ganz neuen großen Leitungen von Norddeutschland bis nach Süddeutschland. Südlink ist eine Leitung, die bauen wir unterirdisch. Das macht die Sache aber nicht einfacher. Im Gegenteil, es macht sie teurer und es dauert länger. Und deswegen haben wir als baden-württembergischer Übertragungsnetzbetreiber zusammen mit unseren Partnern TenneT und 50 Hertz jetzt einen Vorschlag in die Diskussion eingebracht, dass wir drei neue Leitungen, Gleichstromleitungen, die wir jetzt bauen werden, nicht als Erdverkabelung bauen, sondern als Freileitung. Warum? Wir wollen die Menschen nicht ärgern, sondern wir wollen die Energiewende bezahlbar machen. Und jetzt hört man vielleicht im Hintergrund, dass da noch ein Fußballspiel stattfindet nebendran. Ich versuche mal trotzdem über den Lärm zu sprechen. Freileitungen haben natürlich eine andere Sichtbarkeit. Sie sind aber von der Wartung her einfacher, sie sind schneller zu bauen und sie sind nur halb so teuer. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts letztes Jahr, das Haushaltsurteil, haben wir wirklich ein Finanzierungsproblem. Ne? Überall wird gestrichen, Förderprogramme etc. Und das heißt, wir als Übertragungsnetzbetreiber machen der Politik im Moment einen Vorschlag, wie wir die Energiewende billiger machen können. Es liegt also jetzt an der Politik zu sagen, ja, das ist schlau, wir unterstützen euch, da sind wir noch nicht. Und deswegen werben wir im Moment sehr stark, überall dort, wo es möglich ist, dass Freileitungen dort Sinn ergeben, wo wir Kosten sparen und wo wir schneller werden. Denn nochmals, Netzengpassmanagement, kleiner Reminder, über 3 Milliarden Euro. Bräuchten wir dann nicht mehr.
Hochspannend und unheimlich wichtig, Dialog mit den Beteiligten.
Ich hatte neulich das Vergnügen, ich habe mich als Privatperson, auch weil ich es auf LinkedIn gesehen habe, ganz neugierig in den Dialog, den der Flughafen Stuttgart ja auch mit seinen Kundinnen und Kunden macht, angemeldet und konnte dann mitgestalten, wie zum Beispiel der Flughafen inklusiver auch aufgebaut wird. Also das heißt, wie kann ich auch Laufstrecken für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf so aufbauen, dass eben der Weg minimiert wird, oder wie kann man auch das anders lösen, auch mit Beteiligung, ganz tolles Format. Ich habe immer nur das Thema Robotik und Gamification auch bei dir im Ohr, und vielleicht auch gerade nochmal in diesem Überbegriff Dialogformate. Was macht ihr da auch mit euren Mitarbeitenden, um diese Herausforderungen, die Strategie, die ihr jetzt vorhabt, in die Breite zu bringen und da jeden auch vielleicht mit guten Ideen teilhaben zu lassen? Und was natürlich Robotik und Gamification noch mit dazu zu tun hat?
Ja, also das Thema Gamification und Robotik ist super spannend. Das ist ähnlich wie das Wasserstoffthema, ist noch sehr perspektivisch irgendwo, aber es gibt erste Fortschritte und es gibt super viele Ideen und Forschung etc. um das Thema. Und dadurch, dass wir ein sehr personalintensiver Betrieb sind mit den 600 Mitarbeitenden, ist das Thema Robotik für uns auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich super interessant. Und im Moment ist das Vielversprechendste tatsächlich in Kombination Mensch und Maschine. Und damit sind wir sehr schnell in dem Bereich Exoskelette etc., Gesundheitsförderung, wo wir sehr viel machen im Moment und sehr viel ausprobieren. Da gibt es durchaus auch mal Projekte, die dann nicht klappen. Das ist Teil der Innovation und man lernt daraus. Und eigentlich ist das Takeaway ähnlich wie bei der Elektrifizierung der Vorfeldflotte. Man muss sehr nah dabei sein und es sehr eng begleiten, sonst entgleitet es einem irgendwo. Der Mitarbeitende muss verstehen, um was es geht, und muss auch schnell Feedback geben können etc. Gamification ist ein anderer Bereich. Da geht es eher um intelligente Nutzung von Daten, die wir eben aus verschiedensten Bereichen auch kriegen, und diese Daten zu nutzen, um Mitarbeiter zu motivieren. Ja. Und da gibt es verschiedenste Formate. Das ist quasi so das Next Level. Es gab erst die Digitalisierung. Dadurch haben wir immense Effizienzfortschritte auch gemacht in der Ressourcenplanung, Ressourcensteuerung. Man denkt an die 600 Leute, das kostet extrem viel Geld. Und jetzt im Moment ist es so, dass man eher sich überlegt, wie kann ich die Daten nutzen, die ich habe. Und da versucht man jetzt den Mitarbeitenden Informationen zurückzugeben und auch im spielerischen Format es den Leuten zu ermöglichen, ihre tägliche Arbeit noch besser zu machen quasi. Ja. Und da gibt es verschiedenste Sachen. Gibt's ganz einfache Formate, wenn eben Dokumentationen zu erledigen sind, beispielsweise Tätigkeiten, die man jetzt nicht so gerne macht als Mitarbeitender, aber die man eben machen muss. Wenn man die gut erfüllt und man kann das mit Daten nachweisen, dass man dann so eine Art Highscore hat im Unternehmen, dass die Mitarbeitenden sehen, okay, wenn ich das und das mache, gibt's vielleicht einen Preis dafür, welches Team das am besten macht. Wir hatten mal so eine Art Pizza-Challenge, da hat man geguckt, wer füllt die Unterlagen am besten aus, und dann hat die Schichtgruppe eben dann einen Tag Pizza gesponsert bekommen. Das sind ganz simple Sachen, kommt sehr viel aus den USA, muss man dazu sagen, mit dem Pizza-Thema klingelt es schon so ein bisschen danach, aber das funktioniert tatsächlich und es sind neue Sachen, es ist nicht so öde, wie der Chef sagt, ich muss es machen, dann mache ich's. Ich kriege kein Feedback, außer ich mache es nicht, dann kriege ich quasi einen Rufel. Und diese Gamification-Möglichkeiten, die bieten da sehr, sehr viel an. Und natürlich kann man das auch für zukünftige Technologien bei spezieller Nutzung und bei, ja, einfach als eine Art von Feedback für Innovationen, für Veränderungen, kann man das durchaus auch mit einbringen. Ja, ja, absolutes Zukunftsthema.
Wunderbar, ich gucke mal ins Publikum, ob es Fragen gibt aus der Runde. Ja, vielleicht ganz kurz Name und was dich hierher treibt, und dann gerne deine Frage.
Ja, hallo, ich heiße Christian, ich bin Journalist und beschäftige mich tagtäglich mit Energiethemen. Ich hätte an beide Diskutanten jeweils eine Frage. Einmal zum Flughafen Stuttgart. Wie steht's eigentlich um die Verfügbarkeit der Fahrzeuge? Ich habe das hier in Berlin relativ eng begleitet, als die BVG versucht hat, einen Teil der Busflotte auf Elektrobusse umzustellen, dass das ein ziemlich zäher, schwieriger Prozess war. Am Ende gab es eine polnische Firma, die dann in der Lage war, Busse zu liefern. Die Hersteller aus Stuttgart waren nicht dabei. Also da erst diese Frage Richtung Verfügbarkeit.
Ja, beantworte ich gerne die Frage. Ist auch eine berechtigte Frage. Wir haben riesige Probleme mit Verfügbarkeiten, aber nicht aufgrund der Elektrifizierung, sondern einfach im Moment, weil der Ersatzteilmarkt eine Katastrophe ist. Wir haben das Glück, dass wir bei einem Großteil der Umstellung beispielsweise der Busflotte das vor der ganzen Corona-Zeit eigentlich weitestgehend erledigt hatten. Und damals war die Nachfrage einfach noch nicht ganz so groß nach den elektrischen Fahrzeugen. Zumal wir den gleichen Hersteller haben wie mit den Dieselfahrzeugen. Von daher war die Beziehung sozusagen zu dem Provider schon da und man konnte das so nach und nach dann umsetzen. Da gab es keine großen Engpässe. Die Engpässe sind im Moment da. Im Moment ist ein riesiger Run auf die elektrischen Fahrzeuge und auch bei uns stockt das teilweise. Also wir haben das Ziel 2030, das werden wir auch schaffen. Aber ich glaube nur, weil wir rechtzeitig dran waren und es schon seit 2013 konsequent nach und nach umgesetzt haben. Ja. Also ich kenne die Themen, sind aber jetzt eher durch Supply Chain Probleme, Lieferkettengeschichten im Zuge der Covid-Pandemie eigentlich zum Thema geworden bei uns, Gott sei Dank.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich erinnere nochmal, wir sind ja der Mensch als Treiber der Energiewende und ich glaube, wir haben eine Menge bisher mitgenommen, wie eben Unternehmen vor allen Dingen auch mit ihren Mitarbeitenden diese Themen voranbringen. Und so als Abschluss würde ich euch beide gerne noch fragen, was habt ihr vielleicht noch für so ein Geschenk, für so ein Kunde, wie man neuschwäbisch sagt, wo er sagt, Mensch, das könnte ich empfehlen, das wäre eine tolle Geschichte, das würde ich jedem ans Herz legen, um für sich selber das Thema Energiewende besser zu verstehen, besser voranzubringen oder einfach mehr Freude damit zu haben. Also was wäre euer Geschenk, das ihr gerne jedem Menschen hier mit ins Körbchen legen würdet zu dem Thema?
Also zunächst natürlich die kostenlose Stromgedacht-App herunterladen. Wäre ja jetzt schändlich, wenn ich das nicht sagen würde, oder? Also Werbeblock, Stromgedacht. Dann vielleicht nochmal ein Punkt, ich weiß nicht, ob es ein Geschenk ist, aber nochmal ein kleiner Gedanke. Ich habe so den Eindruck, viele von uns zu Hause sind wir sehr vorbildlich. Also wir überlegen uns Stromverbräuche, Energieverbräuche. Jetzt natürlich nach der fossilen Energiekrise ist das Thema Kosten für uns ganz relevant. Und dann gehen wir raus in die Büros oder reisen in den Hotels und auf einmal ist unser Verhalten ein ganz anderes. Ne? Also das heißt, wir sind verschwenderisch. Es interessiert uns nicht, wenn wir hohe Energieverbräuche generieren. Ich sehe es bei uns im Büro, Lichter brennen, Klimaanlagen laufen, die Leute gehen ins Wochenende. Es ist nicht so sehr ein Geschenk, vielleicht eher nochmal ein Reminder. Vielleicht auch am Anfang habe ich gesagt, wir müssen Verantwortung übernehmen. Ich glaube, wir müssen Verantwortung für unser Leben insgesamt übernehmen. Es ist also nicht nur zu Hause, wo es uns am eigenen Geldbeutel betrifft, sondern es geht auch wirklich um das Ganze. Und das heißt, warum soll ich mich außerhalb meines Hauses anders benehmen als zu Hause? Warum bin ich außerhalb meines Hauses ein Energieverschwender, während ich zu Hause ein Energiesparer bin? Also einfach gesunder Menschenverstand. Kein Geschenk, einfach nur nochmal ein kleiner Reminder. Das, was zu Hause Sinn ergibt beim Thema Energiewende, beim Thema Energiesparen, beim Thema Nachhaltigkeit, das ergibt auch Sinn im Büro, bei der Arbeit, im Urlaub und insgesamt. Egal, was wir tun.
Ja, vielleicht zum Abschluss von meiner Seite. Wir als Flughafen haben eine riesen Verantwortung, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, um das umzusetzen, was wir tatsächlich tun. Und es ist einfach auch die Bitte an die Passagiere. Es gibt auch als Passagier, weil eben schon das persönliche Verhalten noch angesprochen wurde, die Möglichkeit über Kompensation etc. Möglichst nachhaltig zu fliegen und da Themen zu verändern. Wir machen unseren Teil. Wenn der Passagier aus dem Fenster schaut, wird er am Flughafen Stuttgart ab 2030 nur noch elektrifizierte Geräte sehen. Da steckt ein extremer Aufwand dahinter, aber letzten Endes kann auch jeder Passagier noch seinen Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, so ist es gemeinsam möglich, dass auch über 2050 hinaus noch der Luftverkehr irgendwo die Welt verbindet und wir als Flughafen Stuttgart eben unseren Wirtschaftsstandort mit der Welt verbinden. Aber es ist ein gemeinsamer Aufwand auf jeden Fall.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank für die sehr interessante, inspirierende und, wie ich finde, auch ganz hoffnungsvoll machende Runde, weil man eben sieht, dass tatsächlich was angepackt wird und dass jeder einen Teil dazu beitragen kann. Und wenn ich vielleicht nochmal die zwei letzten Appelle auch zusammenfassen kann, um das jeden Tag in sein Mindset mit reinzubringen, das Thema vermeiden, verlängern und verwerten, also einfach mit allen Ressourcen, die wir haben, so umzugehen, dass sie möglichst wenig genutzt werden und wenn dann lange und wenn wir sie dann verbraucht haben, möglichst wieder in den Kreislauf zurückgehen. Wenn wir das alle in unsere DNA mit reinnehmen, dann können wir, glaube ich, jeden Tag einen Beitrag leisten und ich glaube, um das geht's. Jeden Tag zählt. Und ich danke ganz herzlich und wünsche noch einen wunderbaren Tag hier auf der GreenTech in Berlin.
Danke. Das war Everyday Counts, der LEADER Podcast. LEADER ist Ihre App für selbstgesteuerte Qualifizierung im Alltag. Mehr Informationen finden Sie unter www.leader, das schreibt sich leada.de.